SRF 3.
Weg mit dem korrupten Regierungschef Gruevski, das fordern zehntausende Demonstranten in der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Eine neue Waffenruhe für Jemen, das fordert der UNO-Sondergesandte. Unterstützung dafür erhält er aber nur von der jemenitischen Regierung. Der oberste Podestplatz für Tom Lüthi, der Schweizer Motorradrennfahrer, gewinnt den großen Preis von Frankreich. Das Wetter morgen im Norden meist, im Süden nur noch teilweise sonnig, rund 22 Grad warm. Info 3. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Patrick Seiler. Er hat die Nachrichten.
In der mazedonischen Hauptstadt Skopje demonstrieren zehntausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Nikola Gruevski. Die Kundgebung mit dem Namen «Marsch der Studenten» soll bis zum Rücktritt des konservativen Ministerpräsidenten andauern. Die Opposition wirft dem seit 2006 amtierenden Gruevski Korruption und kriminelles Verhalten vor. Er versuche auch jetzt, die Demonstrationen zu behindern. So seien Betriebe gezwungen worden, den heutigen Sonntag zum Arbeitstag zu erklären, Busverbindungen seien gestrichen worden und Transitrouten würden durch quergestellte Lastwagen gesperrt. Im Jemen-Konflikt hat der UNO-Sondergesandte eine Verlängerung der Waffenruhe gefordert, die heute Abend auslaufen wird. Die Konfliktparteien sollen die Kämpfe 5 weitere Tage ruhen lassen. Der jemenitische Vizepräsident erklärte, seine Regierung unterstütze eine Verlängerung der Feuerpause. Dies hänge jedoch davon ab, wie sich die Lage entwickle. Trotz der seit Dienstag geltenden Waffenruhe wird auch am Wochenende weitergekämpft. Dabei wurden in der Stadt Taiz bisher mindestens 10 Menschen getötet. Die schiitischen Houthi-Rebellen werden von Iran unterstützt. Saudi-Arabien hingegen will den geflohenen sunnitischen Präsidenten Hadi wieder einsetzen. Syrischen Regierungstruppen ist es offenbar gelungen, Kämpfer der Terrorgruppe Islamischer Staat aus der antiken Oasenstadt Palmyra zurückzudrängen. Das teilte der Gouverneur der Provinz Homs mit, der auf der Seite von Syriens Präsidenten Assad steht. Demnach hätten sich die IS-Kämpfer bis an den Rand Palmyras und in die umliegenden Hügel zurückziehen müssen. Die antiken Ruinen seien unbeschädigt, sagt ein Vertreter der syrischen Regierung. Bei den Kämpfen zwischen Regierungssoldaten und dem Islamischen Staat gab es den Angaben zufolge auf beiden Seiten zahlreiche Todesopfer. In Burundi hat sich Präsident Nkurunziza erstmals seit dem Putschversuch gegen ihn wieder in der Hauptstadt gezeigt. Er äußerte sich vor Journalisten in Bujumbura zur Bedrohung durch die somalische Al-Shabaab-Miliz. Zum Zeitpunkt des Umsturzversuches am Mittwoch hatte er sich im benachbarten Tansania aufgehalten. Die burundische Staatsanwaltschaft hat gegen mehrere Generäle Anklage erhoben. In der Schweizer Fußballmeisterschaft gewinnen die Grasshoppers gegen St. Gallen 2:0 und Thun und der FC Zürich spielen unentschieden 2:2. Der Schweizer Motorradfahrer Tom Lüthi gewinnt im französischen Le Mans den großen Preis von Frankreich. Es ist sein 4. Sieg in Le Mans und der insgesamt 10. in einem WM-Rennen. Der Emmentaler setzte sich im Moto2-Rennen vor Esteve Rabat und Johann Zarco durch. Die Schweizer Dominik Eggerter und Randy Krummenacher wurden 10. und 12. Das Wetter, morgen scheint im Norden meist die Sonne, am Nachmittag entstehen Quellwolken und über den Bergen gibt es vereinzelt Schauer. Im Süden ist es nur noch teilweise sonnig und gegen Abend stellenweise nass. Es wird rund 22 Grad warm.
Info 3, Abend.
5 Tage lang haben die saudische Armee und ihre Allianz arabischer Staaten die Luftangriffe gegen die Houthi-Rebellen in Jemen unterbrochen, damit Hilfsorganisationen die Bevölkerung versorgen können. Heute endet diese Waffenruhe. Zumeist daran gehalten haben sich nur die Saudis und ihre Verbündeten. Am Boden gingen die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und schiitischen Rebellen weiter. Jürg Bischoff berichtet für die NZZ über Jemen. Ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, ob die Bevölkerung mit Essen, Trinken und Medikamenten versorgt werden konnten.
Die 5 Tage haben natürlich nicht gereicht, um die enormen Bedürfnisse, die im Jemen bestehen, zu befriedigen. Aber immerhin ist jetzt wieder Treibstoff im Land. Das heißt, die humanitären Organisationen können ihre Lastwagen betreiben, können die Ware, die in den Häfen ankommen, im Land verteilen. Und sie brauchen aber noch viel mehr Zeit, um wirklich alle Orte zu erreichen, in denen Bedürfnisse bestehen.
Was fehlt denn der Bevölkerung am dringendsten?
Also am dringendsten fehlt, glaube ich, eben mal der Treibstoff, aber diese Situation sollte sich jetzt verbessern. Jemen ist aber seit Jahren ja das ärmste Land auf der arabischen Halbinsel und seit Jahren darauf angewiesen, dass Nahrungsmittel importiert werden. Und da besteht ein enormes Bedürfnis eben, dass auf dem Markt Nahrungsmittel erhältlich sind und zweitens, dass die Leute, die eben zu arm sind, um sich jetzt nach den enormen Preissteigerungen des Krieges Essen zu kaufen, dass diese Leute eben auch ein Minimum erhalten.
Trotz der Waffenruhe in den letzten 5 Tagen haben die Houthi-Rebellen und die jemenitischen Regierungstruppen weiter gegeneinander gekämpft. Wie sieht im Moment die militärische Lage aus?
Also es wird vor allem gekämpft im Südwesten des Jemens, also zwischen der Hauptstadt Sanaa und der Hafenstadt Aden. In Aden selbst scheinen sich die Kämpfe beruhigt zu haben, aber in Taiz, der drittgrößten Stadt Jemens, sind in den letzten Tagen immer noch Kämpfe im Gang gewesen und es hat weiterhin Opfer gegeben. Die saudischen Luftangriffe haben zu einem Teil aufgehört, aber die Saudis haben weiterhin den Norden Jemens, wo eben die Hochburg der Houthi-Rebellen liegt, angegriffen und haben auch mit Bombardierungen in die Kämpfe im Südwesten eingegriffen.
Der UNO-Sondergesandte für Jemen hat heute eine neue 5-tägige Waffenruhe gefordert. Sind Sie Friedenssignale bei den Kriegsparteien?
Friedenssignale gibt es eigentlich keine. Es gibt diese Konferenz in Riad, in der saudischen Hauptstadt, die heute angefangen hat, aber an der nur die eine Seite des Konflikts vertreten ist, nämlich die der Exilregierung, die eben in Riad sitzt. Die Houthis und der ehemalige Präsident Ali Abdullah Saleh, der mit den Houthis verbündet ist, die wollen natürlich nicht in die Hauptstadt Saudi-Arabiens gehen, um unter dem Druck und unter der Aufsicht der Saudis zu verhandeln. Da ist jetzt nun der UNO-Vermittler gefordert, dass er erstens einmal die Saudis davon überzeugen kann, dass sie einen anderen Ort für Gespräche zulassen und dass er diese Gespräche dann eben an einem neutralen Ort in Gang bringt.
Information von Jörg Bischoff, NZZ-Korrespondent für Nahost.
Info 3, Abend.
Die Welt vor der Klimakatastrophe retten. Einmal mehr ist das der Anspruch der Umweltpolitiker. Im Dezember soll deshalb in Paris ein neuer Klimaschutzvertrag verabschiedet werden. Bereits heute beginnt in Berlin ein Vorbereitungstreffen von 30 Umweltministern. Allen hehren Absichten zum Trotz, ein erfahrener Politberater warnt, das Klima lässt sich gar nicht mehr im versprochenen Maß schützen. Nur wolle das niemand laut sagen. Wissenschaftsredaktor Thomas Säusler.
Uneinigkeit und Konflikt. Das ist an den Klimaverhandlungen der UNO seit Jahren Alltag. Aber wenigstens haben die 194 Länder ein gemeinsames Ziel. Die Erde soll sich um nicht mehr als 2 Grad erwärmen, damit die Folgen nicht allzu schlimm werden. Doch dies sei gar nicht mehr zu erreichen, sagt der Politikberater Oliver Geden von der Deutschen Stiftung für Wissenschaft und Politik.
Es gibt ein Emissionsbudget für Treibhausgase, die im 21. Jahrhundert noch ausgestoßen werden dürfen. Und auf dem heutigen Niveau wäre das Budget schon im Jahr 2044 ausgeschöpft.
Das heißt, in nur 30 Jahren dürfte die ganze Welt gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen, zeigen Berechnungen des Weltklimarats. Nun glaubt kaum jemand, dass dies zu schaffen ist. Darum wollen Klimaforscher in Zukunft mit neuen Methoden der Atmosphäre direkt Treibhausgase entziehen. Bloß, wie soll das gehen? Zum Beispiel könnte man unzählige Bäume pflanzen, denn sie holen beim Wachsen das Treibhausgas CO2 aus der Luft. Die ausgewachsenen Bäume würden anschließend gefällt und in Holzkraftwerken verbrannt und das dabei freigesetzte CO2 würde in den Abgasen abgefangen und im Boden gespeichert. Diese CO2-Speicherung im Boden ist allerdings weitgehend unerprobt und auch die notwendige Waldfläche wirft große Fragen auf, sagt Oliver Geden.
Die Flächen, die man bräuchte, liegen jetzt geschätzt bei 500 Millionen Hektar. Das ist die anderthalbfache Landfläche von Indien. Das klingt doch sehr unrealistisch.
Politikberater Geden wirft den Klimaforschern vor, sie streuten der Welt Sand in die Augen, indem sie unausgegorene Szenarien entwickeln, wie das 2-Grad-Ziel doch noch erreicht werden kann, statt klipp und klar zu sagen, Die Politik blieb zu lange untätig, das angestrebte Ziel ist nicht mehr zu schaffen.
Seit 25 Jahren, schon damals, war die Erzählung immer, es ist 5:05, aber wir können es immer noch schaffen, wenn wir jetzt anfangen zu handeln. Und es ist wissenschaftlich nicht besonders seriös, vor jeder Klimakonferenz zu erklären, das ist jetzt die letzte Chance. Und in der Zeit steigen die Emissionen um 40%, aber man ändert diese Geschichte nie.
Auch der Schweizer Klimaforscher Thomas Stocker, führendes Mitglied des Weltklimarates, bestätigt, das 2-Grad-Ziel sei mittlerweile kaum noch zu erreichen und nicht nur das.
Das gilt nicht nur für das 2-Grad-Ziel, sondern auch für ein 2,5-Grad-Ziel oder ein 3-Grad-Ziel. Nur man spricht darüber noch nicht, das ist richtig, aber es ist evident in den Berichten.
Sagt Thomas Stocker, Mitglied des Weltklimarates. Und das war Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus im Netz srf.ch/news. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.